Malta. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor 900 Jahren war Papst Eugen III. Zu Besuch an der Mosel. Es war nicht nur das letzte Mal, dass ein Papst in Trier war, es sollte für Jahrhunderte auch das letzte Mal sein, dass ein Papst überhaupt Deutschland betritt. Und wir gucken uns heute diesen Eugen III. Mal genauer an. Miguel, wer war denn eigentlich Eugen III.?
Eugen III. Hieß eigentlich Bernardo di Pisa und man hört schon raus, das war ein Italiener, ist auch eher bekannt als Eugenius III. Und der hat ungefähr von 1090 bis 1153 gelebt, also vor etwa 900 Jahren. Und wir wissen eigentlich gar nicht so viel von ihm. Ich habe mal verschiedene wissenschaftliche Werke mal durchgewälzt zu seiner Person. Was bekannt ist, ist zum Beispiel, dass er halt eben aus Pisa stammt, ne? Bernardo di Pisa, eine Stadt in Norditalien, dass er ursprünglich Bernardus hieß, Bernardus von Pisa, aber aus welcher Familie er stammt, das ist zum Beispiel nicht bekannt. Ja, und Eugen III., der wird natürlich nicht einfach so Papst, der ist damals als junger Mann in den Beruf eingestiegen, sozusagen als Kleriker. Der war erst in einem Kloster tätig, war dort offenbar so eine Art Vorsteher in der Nähe von Pisa. Und dann ist er aufgestiegen im Bistum Pisa bis zum sogenannten Vice Dominus des Bistums Pisa. Das ist so eine Art Finanz- und Besitzverwaltung. Also war sozusagen offenbar Teil der Leitung dieses Bistums. Und in dem Zusammenhang ist er dann auch zum Priester geweiht worden. Konnte also dann auch Messen abhalten. Und da muss er offenbar eine damals sehr bekannte und illustre Persönlichkeit kennengelernt haben.
Das Amt des Papstes war damals wie heute ja eine große Sache. Wie ist Eugen denn überhaupt Papst geworden?
Ja, das hängt mit dieser Persönlichkeit zusammen. Auch ein Bernhard, aber Bernhard von Clairvaux. Der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das war damals vor 900 Jahren ein Mönch des Zisterzienserordens, der sehr weit herumgereist ist, der Könige und Bischöfe und auch Päpste beraten hat und auch übrigens auch einen Kreuzzug propagiert hat, dazu später mehr. Und der hat offenbar unseren Bernardo di Pisa mal damals in Pisa kennengelernt. Und das hat offenbar unseren Bernardo, den späteren Papst Eugen III., offenbar bewegt, dann in diesen besagten Orden einzutreten. Zisterzienserorden. Da muss man wissen, das ist ein relativ junger Orden damals gewesen. Der wollte quasi back to the roots. Das heißt, die Mönche sollten wieder mehr zu sich selber finden, Nähe zu Gott. Das heißt, mehr beten und mehr arbeiten. Den Zisterziensern sagt man nach, dass sie ihre Klöster in eher unwirtlichen Gegenden gegründet haben. Naja, und da ist dann unser Bernardo di Pisa dann eingetreten als einfacher Mönch und muss da wohl auch dann ganz normale Tätigkeiten verrichtet haben. Teller waschen, Feldarbeit und so weiter. Aber da blieb er nicht lange, denn die Zisterzienser, die haben auch neue Klöster immer wieder gegründet. Manchmal auch auf Bitten von verschiedenen Bischöfen oder anderen Kongregationen, um halt eben das mönchische Leben halt eben wieder voranzubringen. Das lag damals etwas im Argen. Und deswegen hat dann der Bernhard von Clairvaux unseren Bernhard von Pisa gebeten, auf nach Italien, gründe dort ein neues Kloster. Und das ist dann in der Nähe von Rom entstanden, in Trefontana. Eigentlich eine unwirtliche Gegend, offenbar Malaria verseucht. Da hat sich dann wohl der Bernardo di Pisa auch mal beschwert, hat gemeint, hier halten sie nicht aus. Und der Bernardo di Pisa ist da allmählich dann halt dann eben bekannt geworden. Der soll wohl persönlich sehr integer gewesen sein und auch eine asketische Lebensweise geführt haben. Also nichts mit Pracht und Ruhm. Ja, und in der Nähe von Rom bedeutet in der Nähe der damaligen Päpste. Und Rom war damals nicht so eine Art heiliger Ort, um es mal so auszudrücken.
Sondern eher?
Naja, so eine Art Unruheherd. Das ist ja bis heute eine uralte Stadt. War ja mal Sitz der römischen Kaiser gewesen und dann halt eben Sitz der Päpste. Und die Päpste waren aber auch zugleich halt eben die Bischöfe von Rom. Und die Adligen und die lokalen Herrscher in Rom, die haben quasi den Päpsten auch immer so die weltliche Herrschaft über diese Stadt streitig machen wollen. Das gab es ja damals im Mittelalter an ganz vielen Orten, übrigens auch in Trier. Und in dem Zusammenhang haben dann die Päpste zu Zeiten von Bernardo di Pisa quasi die Kontrolle verloren über die Stadt. Da hat sich dann so eine Art Republik gegründet. Und dann gab es den Vorgänger von Bernardo di Pisa, Lucius II., der musste sich dann verschanzen und der ist halt dann in einer Anlage, in der sich verschanzt hatte, halt dann gestorben. Einige sagen durch einen Steinwurf, durch halt eben besagte aufgebrachte Römer. Andere sagen, weil er halt schwer krank war. Ja, und die versammelten Kardinäle, die damals halt sich in Rom versammelt haben, die haben dann sehr schnell nach einem Nachfolger gesucht und dann fiel die Entscheidung auf Bernardo di Pisa.
Warum das? Also was konnte der so besonders?
Ja, das ist eine gute Frage, weil der war selber gar nicht Kardinal, also der war gar nicht in diesem höchsten Wahlgremium vertreten. Aber vielleicht haben damals die Kardinäle damals gedacht, das ist vielleicht ein Kompromisskandidat, der ist wie gesagt unbelastet, der lebt nicht in Saus und Braus und der hat vielleicht auch schon ein gewisses Alter gehabt, der war ja so um die 60 Jahre alt, wenn ich jetzt mal gerade zurückrechne, als er dann Papst wurde. Und ich vermute mal, die haben wahrscheinlich gedacht, mit dem gibt es keine Probleme, mit dem kommen vielleicht auch die Römer klar. Hat übrigens aber nicht ganz geklappt, also Bernardo di Pisa wurde dann Eugen der Dritte, musste dann aber dann trotzdem die Stadt sehr schnell verlassen, weil er war nicht bereit, die weltliche Herrschaft über Rom abzutreten. Und er hat auch dann tatsächlich in den nachfolgenden Jahren eigentlich nur ab und an in Rom residiert. Meistens war der außerhalb, in anderen Städten oder halt auf Reisen. Also er kam nicht so ganz klar mit den Römern, gab immer wieder so Ruhezeiten und dann wieder halt dann Unruhen. Ruhezeiten übrigens dann, wenn halt sowohl halt diese Republik als auch der Papst quasi klamm waren, denn Rom war ja auch eine Pilgerstadt. Da ist ja der Petrus quasi gestorben. Der Vorgängerbau des heutigen Petersdom ist ja auf dem Grab von Petrus gebaut worden. Also viele Pilger und viele Pilger bedeutet viel Geld, viele Einnahmen. Da hat man dann immer so eine Art Waffenstillstand dann immer abgeschlossen.
Jetzt hatte Eugen der Dritte also nicht die komplette Macht über Rom, war aber trotzdem Papst, also ein extrem mächtiger Mann. Und das ist ja das 12. Jahrhundert. Ist das noch Mittelalter?
Genau, das ist das sogenannte Hochmittelalter. Mittelalter, sagt man ja mal grob, ist von etwa 500 nach Christus bis etwa 1500. Und wir sind also hier im Jahre 1147.
Also ist der Papst da auf jeden Fall noch ein sehr mächtiger Mann oder was hatte dieses Amt denn da inne zu der Zeit?
Ja, das Besondere an der Zeit damals ist tatsächlich, dass die Päpste damals quasi selber auch eine Reform anstoßen für das Papsttum selber. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, es gab eine Reformbewegung bei den Mönchen, Stichwort Zisterzienser. Und das Gleiche gab es halt eben auch in der allgemeinen Kirche. Das heißt, es gab damals Unmut über Ämterkäufe, über Priester, die verheiratet waren. Wenn man so will, Sittenverfall sozusagen aus damaliger Sicht. Und da hat es dann mehrere Päpste gegeben, die gesagt haben, das müssen wir reformieren. Ja? Auch unter dem Einfluss übrigens von diesem besagten Bernhard von Clairvaux. Ja, und zugleich aber haben diese damaligen Päpste auch angefangen, die Idee zu teilen, wir sind halt nicht nur Bischof von Rom und Nachfolger von Petrus, wir sind die Kirche. Wir sind quasi das Oberhaupt der katholischen Kirche, aller Christen und entsprechend setzen wir das jetzt durch. Und das sorgte natürlich dann für Stress mit der damaligen Supermacht des Mittelalters. Das war quasi ein Clash von Giganten.
Und wer war diese Supermacht?
Deutschland. In dem Sinne, streng genommen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie es später genannt wurde. Also heißt die deutschen Könige, die auch immer wieder zu Kaisern durch den Papst geweiht worden sind. Die deutschen Könige saßen damals einem Land vor, mitten in Europa, was halt sehr groß war, sehr umfassend war. Also wenn wir heute zum Beispiel Frankreich sehen, damals gehörten große Teile des östlichen Frankreichs zu diesem Deutschland. Große Teile von Norditalien gehörten zu diesem Deutschland. Die Niederlande gehörten zu diesem Deutschland. Zugleich waren diese deutschen Könige aber nicht omnipotent. Also sie haben quasi im Bündnis regiert mit verschiedenen Fürsten und auch Bischöfen. Das heißt, die Könige in Deutschland haben Bischöfe eingesetzt und ihnen quasi Land mitgegeben und damit auch Macht, mit dem wiederum die Bischöfe halt eben auch loyal zum König damals waren. Das war so ein System, was es damals so gab.
Aber wenn die Kaiser den Papst gebraucht haben, um quasi legitimiert zu werden, dann hatte der Papst die Kaiser doch eigentlich in der Hand, oder?
Ja, aber die Kaiser haben zugleich gesagt, wir sind die höchsten Vertreter Gottes sozusagen und der Papst hat quasi hinten anzustehen und der Papst wiederum hat gesagt, ich bin der höchste Vertreter und der Kaiser hat gefälligst hinten anzustehen.
Also es kann nur einen geben.
Genau und dem einen oder anderen ist das vielleicht auch bekannt als Investiturstreit oder der Gang nach Canossa.
Was ist der Gang von Canossa nochmal?
Einige Jahrzehnte bevor Eugen der Dritte die Weltbühne betritt, liegen sich halt schon Papst und der damalige König und Kaiser in den Haaren. Das ist konkret Papst Gregor und der König und Kaiser Heinrich der Vierte. Die haben sich quasi beide exkommuniziert. Das heißt, jeweils gesagt, du bist vogelfrei. Leider hatte der Papst dann quasi dann die Oberhand und Heinrich der Vierte verlor immer mehr Anhänger. Und mit Anhänger meine ich auch die Fürsten des Deutschen Reiches. Er bekam also eine bedrohliche Situation und dann ist er quasi, um Buße zu tun, nach Norditalien gepilgert, dem Papst entgegengekommen, hat ihn quasi abgefangen. Der Papst war auf dem Weg nach Deutschland. Und bei der Burg Canossa im Norden Italiens, da ist Heinrich IV. Dann halt dann eben barfuß als einfacher Büßer halt eben an die Burg herangetreten und hat halt eben um Vergebung gebeten. Und der Papst musste sie ihm gewähren. Also einerseits ein cleverer Schachzug des damaligen Kaisers, andererseits halt ein Sieg für den Papst damals. Naja, und das Ganze hat dann mehrere Jahrzehnte sich dann fortgesetzt. Irgendwann mal gab es einen Kompromiss, der besagte, dass die deutschen Könige die Bischöfe in Deutschland nicht mehr in Amt und Würden einsetzen, sondern sie werden dann quasi dann vor Ort gewählt. Aber die Formulierungen blieben etwas schwammig und deswegen konnte auch in der späteren Zukunft dann trotzdem halt der König immer wieder Einfluss ausüben auf wer besitzt eigentlich den Bischofsstuhl in Trier, Mainz, Köln oder anderswo. Denn man muss sich daran erinnern, die Bischöfe waren nicht wie heute Vorsteher einer Diözese und kümmerten sich um die Seelsorge, sondern sie waren damals auch territoriale Fürsten und beherrschten auch Gebiete mit Abhängigkeitsverhältnissen.
Unter anderem ja auch in Trier. Und in genau dieses Trier kommt dann Eugen III. Wie sah Trier denn damals im 12. Jahrhundert aus? Das war schon eher ein Nest, oder?
Genau, vor allem im Vergleich mit der antiken Vergangenheit. Wir haben ja hier in unserem Podcast Porter ja immer wieder thematisiert, dass Trier einstmals Hauptstadt des Römischen Reiches gewesen ist, mit 40.000 Einwohnern, mit mehreren Kaisern, die hier residiert haben, zum Beispiel Konstantin den Großen, der auch das Christentum im Römischen Reich legalisiert hat, die älteste Bistumskirche. Und dann zerbricht dieses Römische Reich und Trier verfällt sozusagen, ist quasi eine Ruinenlandschaft und die wenigen Menschen, die da ausharren, die sammeln sich quasi neu an bestimmten Zentren in den ehemaligen Ruinenanlagen oder zum Beispiel rund um den Dom, denn der Bischof verblieb in Trier und wurde quasi dann die neue Macht.
Und wie viele Leute haben damals in Trier dann gewohnt im 12. Jahrhundert?
Ja, man geht davon aus, dass es etwa 4000 Menschen gewesen sind, die damals in Trier gelebt haben, zu Zeiten von Eugen III.
Das ist ja nichts.
Eigentlich nichts, zumal heute ja Trier auch wieder 100.000 Einwohner hat. Aber man darf nicht vergessen, dass Trier über viele Jahrhunderte auch nicht mehr als 10.000 Einwohner gehabt hat. Also 4.000 ist insofern gar nicht so wenig. Aber klar, im Vergleich zu römischen Zeiten sehr wenig. Und ich habe auch hier eine Karte dir mitgebracht. Das ist aus einem Buch des Trierer Uniprofessors Lukas Clemens. Eine Rekonstruktion von Trier im Mittelalter. Mhm. Und da sieht man halt eben, wie groß Trier damals eigentlich gewesen war. Denn man sieht noch die antike Stadtmauer, zum Beispiel auch die Porta Nigra, die zu dem Zeitpunkt, als Eugen III. Halt hier ins Spiel kommt, halt kein Stadttor mehr ist, sondern eine Kirche, nämlich die Simeonskirche. Darüber hatten wir uns ja im Podcast auch mal unterhalten. Aber man sieht zugleich auch, wie grün diese Stadt ist sozusagen.
Ja, es sind zum großen Teil wirklich Ruinen und Bauernhöfe bis auf den Stadtkern. Also viel weiter als bis zum Kornmarkt reicht da die Zivilisation wirklich nicht. Vieles davon ist aufgegeben. An der Römerbrücke sieht man noch ein altes Stadttor. Man sieht auch noch die Ruinen des Zirkus, die heute ja gar nicht mehr zu finden sind, oder?
Genau, danach wird immer noch gesucht. Bin gespannt, wann wir es mal finden. Ab und zu mal wird ja danach gegraben. Es gibt halt alte Anmerkungen in Dokumenten, dass dieser Zirkus existiert hat. Deswegen auch in dieser Rekonstruktionszeichnung noch zu sehen. Aber heutzutage ist da nichts mehr zu finden. Wer also in Trier Gartenfeld mal gräbt, vielleicht stößt er ja da auf den alten Zirkus, die alte Rennbahn, Pferderennbahn. Was man aber sieht, bis heute ist ja das Amphitheater, wo Gladiatoren einstmals kämpften. Das war damals natürlich auch im Mittelalter noch präsent und sieht man auch in der Zeichnung. Und was man natürlich auch auf der Zeichnung sieht, ist halt eben nicht nur die antike Stadtmauer, sondern auch eine neue Mauer, die zu Zeiten von Eugen III. Gebaut wird und die, wie du zu Recht anmerkst, die Stadt tatsächlich geteilt hat, diese alte antike Stadt. Und der gesamte Süden des damaligen Triers, der wurde quasi aufgegeben mit dem Bau der neuen Mauer.
Und diese neue Mauer, sieht man die heute noch irgendwo?
Ja, wenn man in Trier auf der Kaiserstraße unterwegs ist, also von der Römerbrücke kommend Richtung Kaiserthermen, dann sieht man auf der linken Seite eine alte Bastion, einen alten Turm. Der ist Teil dieser mittelalterlichen Stadtmauer gewesen. Und natürlich bei der Porta Nigra auch, sieht man auch ein Stück Mauer. Auch das ist Teil der mittelalterlichen Mauer.
Was auf jeden Fall auffällt, Trier sieht ein bisschen verfallen aus. Aber in der Mitte prangt der Dom und drumherum eine wirklich riesige Mauer mit ja so einer kleinen Stadt innerhalb der Stadt nochmal. Was hat es damit auf sich?
Genau, der Domberring. Trier, wie gesagt, zu antiken Zeiten hatte 40.000 Einwohner. Danach konnte diese Stadtmauer, mit der damals diese antike Stadt geschützt wurde, nicht mehr aufrechterhalten werden. Sie zerfiel Und im Mittelalter hat man also eine kleinere Mauer gebaut um den Dom herum, um diesen zu beschützen. Das ist der sogenannte Domberring. Den sieht man heute in Trier übrigens auch immer noch, also nicht die Mauer selber, aber den Verlauf, wenn man nämlich in der Grabenstraße unterwegs ist oder in der Glockenstraße und man sieht, dass die Häuser so leicht in so einem Bogen verlaufen. Sie folgen dem Lauf der damaligen Mauer, dieses sogenannten Domberings. Und einer der damaligen, wenn man so will, Wachtürme oder Wohntürme, die Teil dieser Mauer waren, das ist der Turm Jerusalem. Den hat Eugen III. Damals auch kennengelernt. Da ist heute das Standesamt untergebracht, der Stadt Trier, in der Nähe des Doms. Heute ist er nichts mehr so groß, aber damals muss das ein mächtiges, imposantes Gebäude gewesen sein. Denn wenn dir auffällt, Alex, wenn du mal da drauf schaust, der Eugen III., als er damals hier in Trier war, der muss eine Stadt vorgefunden haben mit etlichen solcher sogenannter Wohntürme.
Ja, die sieht man überall, sehen so ein bisschen aus wie kleine Burgen.
Genau. Da hat halt der gelebt, der sich das leisten konnte und sich schützen wollte. Händler zum Beispiel vielleicht oder mächtige Familien, von denen gab es ja auch mehrere. Also der Bischof war nicht der alleinige Herrscher der Stadt Trier.
Gab es denn so viel Kriminalität in Trier oder warum brauchte man so eine Miniburg?
Ja, Kriminalität nicht, aber du hattest immer wieder Besucher, die quasi nicht so wie heute die Touristen zu friedlichen Zwecken nach Trier kamen, sondern eher mit anderer Absicht, Schwert in der Hand sozusagen. Die Normannen zum Beispiel oder die Wikinger, die haben zweimal Trier überfallen. Etwa 200 Jahre bevor Eugen III. In Trier war und die haben damals alles geplündert. Und deswegen hat man dann irgendwann mal gesagt, das reicht, wir brauchen eine größere Mauer. Die um den Domberring ist zwar nett und gut, aber wir brauchen eine, die alles schützt. Und damit wurden übrigens dann auch die Wohntürme irgendwann mal überflüssig. Es gibt sie ja heute auch fast nicht mehr. Bis auf einen übrigens, wer in Trier unterwegs ist, der Frankenturm in der Nähe des Hauptmarktes, der zeugt noch von dieser damaligen Epoche. Ist auch bis heute noch sichtbar und man erkennt auch, wenn man davor steht, dass der Eingang nicht im Erdgeschoss war, sondern halt in einem oberen Stockwerk, um halt im Notfall eine Leiter hochziehen zu können, mit der man ansonsten da hochkam.
Und in dieses Trier kam jetzt Eugen III. Warum eigentlich? Warum war der in Trier?
Ja, warum war Eugen III. In Trier? Ich habe vorhin schon erwähnt, er konnte sich nicht allzu oft in Rom aufhalten. Er war ja Papst und Bischof von Rom, aber die Stadt wollte ihn nicht. Übrigens hatte er es da mit einem Gegenspieler zu tun, nur kurz hier angemerkt, Arnold von Brescia. Dieser Arnold von Brescia hat damals aber halt radikale Forderungen gestellt an die Kirche, zum Beispiel, dass die Priester halt eben in Armut leben sollten. Ne? Und da hat er offenbar wohl viel Zulauf in Rom gehabt und der war natürlich dem Papst ein Dorn im Auge. Der ist uns später dann noch gefangen genommen worden und hingerichtet worden. Aber das war damals der Gegenspieler von Eugen III. In Rom. Jedenfalls, Eugen III. Ist quasi also, wenn man so will, wohnungslos. Hält sich in verschiedenen Orten auf mit seinen Beamten oder den anderen Kardinälen und ist dann irgendwann mal halt in Frankreich quasi auf, wenn man so will, Staatsbesuch. Und zwar 1,5 Jahre lang war der unterwegs. Und das hatte unter anderem einen besonderen Grund, der auch mit der damaligen Zeit zu tun hat. Denn der Papst war zwar, wenn man so will, das moralische Oberhaupt im Westen Europas, aber im Osten gab es die griechisch-orthodoxe Christenheit, die hatten ihre eigene Führung. Und in Südspanien und in Nordafrika und im Nahen Osten, in Palästina, da herrschten die Muslime. Ausgehend von Mohammed im Jahre 600 nach Christus hatten sie halt ein riesiges Gebiet rund um das Mittelmeer erobert. Wie gesagt, in Spanien standen sie auch bis an der heutigen spanisch-französischen Grenze. Da gab es also seit Jahrhunderten Konflikte zwischen Christen und Muslime, manchmal aber auch ein Miteinander. Und irgendwann mal reifte dann in Westeuropa der Gedanke auf, Palästina, also den Nahen Osten, die Geburtsstätte quasi von Jesus und des Christentums zu befreien. Denn das war ja in arabische Hände gefallen oder in muslimische Hände.
Das waren dann die Kreuzzüge.
Genau, die berühmt-berüchtigten Kreuzzüge mit der Idee, wir befreien das heilige Land. Und dann zogen da aber Ritter los mit dem Schwert und das war dann nicht mehr christlich, friedlich, was sie dann da angerichtet haben. Aber diese Ritter haben ungefähr 50 Jahre, 60 Jahre bevor Eugen III. In Trier war, halt eben auf dem ersten Kreuzzug tatsächlich Palästina, den Libanon, Teile des heutigen Syriens und der Türkei tatsächlich unterworfen und dort christliche Kreuzfahrerstaaten errichtet. Und einer dieser Kreuzfahrerstaaten ging dann zugrunde, zurückerobert von den Arabern. Und das löste dann den sogenannten zweiten Kreuzzug aus. Der Eugen III., der veröffentlichte nämlich eine Bulle, an die Christenheit damals, in der er halt aufgefordert hat, liebe Leute, wir müssen quasi wieder eingreifen. Edessa, das war die Stadt, die damals gefallen war. Das ist heute das türkische Urfa. Damals war es bekannt als Königreich Edessa. Wir müssen das wieder befreien. Wir brauchen dafür Ritter. der Aufruf verhallte. Aber Eugen III., wir erinnern uns, hieß Bernardo di Pisa, war ja ein Mönch gewesen im Zisterzienserkloster. Und der Vorsteher dieser Zisterzienser damals war halt eben Bernhard von Clairvaux, der damals halt viel herumreiste, predigte. Und der stellte sich in den Dienst von Eugen III. Das heißt, Bernhard von Clairvaux reiste nach Frankreich zum damaligen französischen König, warb für die Idee des Kreuzzuges und konnte den französischen König dafür begeistern. Wahrscheinlich übrigens auch, weil der französische König kurz zuvor bei internen Streitigkeiten in Frankreich ein Massaker zugelassen hatte an Bewohnern einer Stadt. Angeblich sind da über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Und er hatte vielleicht deswegen Gewissensbisse und wollte quasi Buße tun. Und dann traf sich ja ganz gut, wenn man dann halt dann eben nach Palästina ziehen konnte, um halt eben auch eine Stadt wieder zurückzuerobern. Und dann zog Bernhard von Clairvaux noch weiter nach Deutschland und traf dort auf den damaligen deutschen König Konrad III. Und auch den konnte Bernhard begeistern für die Idee des Kreuzzugs. Und dann haben halt der französische und der deutsche König gemeinsam beschlossen, wir ziehen nach Palästina. 1147. Und aus diesem Grund war dann Eugen III. Dann in Frankreich, um das halt eben auch zu unterstützen und natürlich auch quasi auch für das Papsttum auch zu werben. Denn Eugen III. Hat immer gesagt, das ist keine Aktion der weltlichen Herrscher. Dieser Kreuzzug, der wird von der Kirche quasi geleitet und organisiert. Er hat auch dann ein paar Kardinäle mitgegeben, die das Ganze begleitet haben.
Ist dann natürlich auch eine Machtdemonstration des Papstes.
Auch, natürlich, genau. Ne? Wobei die tatsächliche Umsetzung dann halt wirklich dann in der Hand der Ritter der französischen und deutschen Könige lag.
Und warum genau kam er dann nach Trier?
In dem Zusammenhang des Besuches in Frankreich gab es auch eine Bischofsversammlung, eine Synode in Paris. Und an der hat halt eben auch der damalige Trierer Erzbischof teilgenommen, Albero von Montreuil. Und bei der Gelegenheit hat Albero dann den Papst eingeladen, hat gemeint, ey, du bist eh hier auf Reisen und du warst schon in Clairvaux. Da hast du ja dein ehemaliges Kloster besucht, dann warst du noch dort und du warst dort und du hast vor, demnächst in Reims zu sein. Da sollte auch eine wichtige Versammlung abgehalten werden, aber erst im Jahr darauf. Wenn du willst, dann komm mit nach Trier.
Aber das ist ja keine kurze Reise. Ne? Also heute ist man ja mit dem TGV von Paris nach Trier ein paar Stunden da.
Die waren schon mehrere Wochen unterwegs, genau. Und der Papst ist ja auch nicht alleine herumgereist. Dieser Eugen III., der kam ja nicht auf dem Maulis unterwegs. Der hat den ganzen Tross dabei an Kardinälen, an Bediensteten, an Leute, die für ihn halt Dokumente unterzeichnet haben. Denn ich habe gerade erwähnt, das Papsttum damals, das wollte nicht nur halt auch die Kirche reformieren. Es hat auch selber angefangen zu sagen, wir sind die Machtzentrale quasi des Christentums und hat angefangen, Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen auch zu verschriftlichen und niederzuhalten. Also da gab es offenbar auch einen regen Schriftverkehr. Der Papst hat auch Entscheidungen treffen müssen.
Aber wenn man einen Papst zu Besuch hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen was auffahren, auch im kleinen Trier. Was gab es denn hier?
Genau, also so ganz günstig wird das Ganze nicht gewesen sein, sondern wahrscheinlich eher eine teure Angelegenheit. Wir hatten gerade schon erwähnt, Trier war damals eine relativ kleine Stadt. Und nicht nur das, es war eine Stadt oder ein Bistum, was erst gerade mehrere Jahre lang einen Krieg erlebt hatte. Also eigentlich war die Region wahrscheinlich ziemlich ausgepowert gewesen. Dazu muss man wissen, zum Hintergrund, dieser Albero von Montreuil, seit über 15 Jahren war der schon Bischof gewesen. Und der musste sich dort in Trier mit mehreren Widersachern auseinandersetzen. Wir haben ja vorhin auf der Karte gesehen, diese ganzen antiken Ruinen in Trier, die existierten zu dem Zeitpunkt noch. Zum Beispiel die Barbara-Thermen. Von denen gibt es ja heute nur noch einige Reste, so Kellergewölbe. Aber damals standen noch mehrere Gebäude. Da wurde zwar nicht mehr gebadet, aber da hatte eine Familie von Rittern das umgewandelt in eine Art Burg. Und deren Vertreter hieß Ludwig de Ponte, also Ludwig von der Brücke. Die Barbara-Thermen waren ja direkt neben der Römerbrücke. Und er war damals ein sehr mächtiger Mann und der hat quasi die Stadt Trier kontrolliert und der Albero musste sich mit dem arrangieren, gab mehrere Zwistigkeiten. Irgendwann hat der Ludwig dann nachgegeben. Viel schwieriger war, dass es eine Reichsabtei gab vor den Toren von Trier. Wenn du mal hier auf der Karte schaust, und jeder in Trier und wer Trier besucht, wird das auch direkt bemerken, eine mächtige Kirche, gar nicht weit weg von der Porta Nigra, St. Maximin.
Im heutigen Trier-Nord.
Genau. Damals war das ein unabhängiges Kloster.
Vor der Stadt.
Vor der Stadt, genau. Die Porta Nigra war damals ja lange Zeit ja auch halt eben das Ende der Stadt. Dahinter war Feld. Und St. Maximin war ein reiches Kloster, hatte viel Grundbesitz. Die Äbte waren sehr selbstbewusst und es stand unter dem direkten Schutz der deutschen Könige. Also es gehörte gar nicht dem Bischof. Und der Albero von Montreuil wollte natürlich gerne diese St. Maximina Reichsabtei natürlich unter seiner Kontrolle haben, auch wegen des riesigen Besitzes. Jetzt war das Problem, dass diese Abtei, so wie andere Klöster, so eine Art weltlichen Vertreter hatte, einen Vogt. Der kümmerte sich also quasi um den Schutz der Abtei. Der kümmerte sich um das Gerichtswesen auf den verschiedenen Ländereien und so weiter. Wiederum also auch eine mächtige Position. Und dieser besagte Vogt war der Graf von Luxemburg. Und der war nicht nur Graf von Luxemburg, das war Heinrich. Der war auch noch Graf von Namur in dem heutigen Belgien. Der war also kein kleiner Graf.
Also ein ernstzunehmender Widersacher für den Erzbischof.
Genau. Also man sieht schon, auch im Mittelalter wird ständig halt eben um Macht gekämpft. Nicht nur im großen Stil zwischen Papst und Kaiser, sondern auch im etwas kleineren Stil. Hier also zwischen dem Erzbischof von Trier und dem Graf von Namur. Naja, und da hat es dann wirklich dann mehrere Jahre lang Krieg gegeben, denn der Graf von Namur wollte die Kontrolle über die Abtei nicht abgeben. Der Bischof von Trier, der Albero, der hatte nämlich mit einer List diese Abtei dann doch an sich reißen können. Der hat, wenn man so will, so eine Art Staatsstreich ausgeübt. Als nämlich der deutsche König zur Wahl stand, der besagte Konrad III., der später dann auf Kreuzzug ging, da hat quasi Albero die Gunst der Stunde ausgenutzt. Der war auf dem Weg nach Aachen, um dort halt eben gewählt zu werden, beziehungsweise der sollte sich zur Wahl stellen gegenüber anderen Mitbewerbern. Und der Albero hat ihn quasi abgefangen in Koblenz, also am Rhein, gar nicht weit weg von Trier entfernt, und hat ihn dort quasi direkt zum König proklamieren lassen, und damit wurden vollendete Tatsachen geschafft. Und damit war Konrad III. Dann König und auch ein Freund von Albero. Und zum Dank hat dann der König gesagt, okay, du bekommst die Reichsabtei. Und das fand der Graf Heinrich von Namur und von Luxemburg gar nicht lustig. Gab mehrere Jahre lang also Krieg in der Region in Trier. Da ist dann zum Beispiel unter anderem auch die Neuerburg bei Wittlich dann erbaut worden von dem besagten Bischof Albero. Also der war auch ein Mann des Krieges. Oder die Oberburg in Manderscheid, die ist damals auch von Albero erobert worden, denn die war im Besitz der Luxemburger gewesen. Und die blieb danach dann auch im Besitz des Trierer Bischofs. Irgendwann mal gab es da einen Kompromiss, da kommt wieder der Bernhard von Clairvaux ins Spiel, denn der war auch ein Freund von dem Trierer Bischof, der berühmte Bernhard von Clairvaux. Und da hat man sich dann auf den Frieden geeinigt, dass die Abtei tatsächlich unter Kontrolle verblieb des Trierer Bischofs, aber der Luxemburger behielt auch gewisse Rechte. Und es ging dann noch einige Jahrhunderte lang so, bis St. Maximin endgültig in Trierer Hände fiel. Ja, und dieser Albero also sucht quasi nach einer Art Wiedergewinnung seines Prestige. Zerrüttetes Land, vielleicht auch etwas verarmt, aber da ist ja der Papst in der Nähe.
Und das kann man nutzen.
Das kann man nutzen. Und der Papst, der hat vielleicht auch gedacht, ich komme mal nach Deutschland, dann kann ich vielleicht auch hier meine Position stärken. Denn der deutsche König war ja im Begriff wegzuziehen. Das war ja eine lange Reise damals nach Palästina mit dem Zweiten Kreuzzug. Der hat zwar einen Stellvertreter da gelassen und so, aber es konnte ja nicht schaden, wenn dann der Papst selber dann auch in Deutschland präsent wäre und dort ein paar Sachen regelt. Ja, und dann hat der Papst dann die Einladung angenommen, hat gemeint, okay. Und dann kam der Albero quasi in Zugzwang. Denn der Papst kann ja, wie gesagt, nicht alleine. Kam mit einem großen Gefolge, ich glaube 16 Kardinäle und so, im Tross und Bedienstete. Also das wären vielleicht 100, 200 Leute gewesen sein.
Die muss man auch irgendwo erstmal unterbringen.
Genau. Und laut einer damaligen zeitgenössischen Quelle, der Gesta Treverorum, das ist ein Buch, die Taten der Trierer. Ja, und laut dieser Gesta Treverorum soll damals halt eben der Erzbischof Albero da mal auch in aller Eile halt eben ein dreistöckiges Haus für den Papst errichten lassen. Wir wissen leider nicht, wo das gestanden haben mag. Aber was wir wissen, ist, dass der Albero damals offenbar auch einen dieser besagten Wohntürme, die ich vorhin erwähnt hatte, wo also die eher mächtigeren Familien untergekommen waren, auch wiederherstellen ließ, nämlich den heute als Turm Jerusalem bekannten Komplex, der in der Nähe des Doms in Trier zu finden ist, wo man heute, wie gesagt, heiratet. Damals war das halt eben ein Wohnturm, mächtig und groß. Und der war zu Zeiten von Eugen III. Offenbar eine Ruine. Und ist in aller Eile damals wiederhergestellt worden. Domus qua Jerusalem dicitur, also das Haus, war auch bekannt ist als Jerusalem. Da gibt es übrigens eine Theorie von Trierer Historikern, die sagen, ist möglicherweise auch ein Turm, in dem damals die jüdische Gemeinde von Trier ihre Tora-Rollen zum Schutz deponiert hatte, nämlich zu Zeiten des ersten Kreuzzuges, 50 Jahre davor. Was der jüdischen Gemeinde offenbar damals wohl nicht geholfen hat. Damals gab es ja schlimme Judenpogrome, auch in Trier. Offenbar hat damals wohl mutmaßlich ein Mob dann diesen Turm gestürmt und die Tora-Rollen zerstört. Es sind auch ein paar Mitglieder der jüdischen Gemeinde damals ums Leben gekommen. Und offenbar stand seitdem dieser Wohnturm halt in Ruinen. Und der ist halt dann anlässlich des Besuchs von Eugen III. Eilis wiederhergestellt worden. Und steht übrigens auch bis heute. Ja, und dann wurde auch noch, weil kommt ja der Papst zu Besuch, man hat ja damals, wie gesagt, eine neue Stadtmauer gebaut. Das heißt, es gab auch ein Stadttor und durch dieses Stadttor sollte der Papst also quasi die Stadt betreten und das musste dann auch entsprechend hergerichtet werden. Da hat man also ein prachtvolles Tympanon erstellt, also eine Abbildung, ein Relief auf Stein und das gibt es übrigens auch bis heute. Wer mal zu einer Stadtratssitzung in Trier geht, im Rathaus in Trier, der kann das dort erblicken, das Original, denn die Stadtmauer selber gibt es ja heute nicht mehr. Und das zeigt halt eben groß Jesus zu seiner linken Hand Petrus, den Stadtpatron von Trier, und zur rechten Hand den ersten legendären Bischof von Trier, Eucharius. Ja, und das waren also die Vorbereitungen. Und dann kommt dann tatsächlich der Eugen nach Trier.
Und was hat der hier alles so gemacht? Also wie lange blieb der überhaupt?
Ja, eigentlich ziemlich lange. Fast 3 Monate ist er geblieben. Die haben ja quasi auf Kosten des jeweiligen Gastgebers gelebt. Ne? Das gleiche auch in Trier. Wahrscheinlich hat der Albero sich Geld geliehen oder er hat halt die anderen Bistümer in Deutschland zur Kasse gebeten, nach dem Motto, ey, wir haben den Papst zu Besuch, beteiligt euch bitte. Ist ja nicht ganz günstig. Aber dem Albero muss das offenbar es wert gewesen sein, von diesem Prestige zu gewinnen. Ja, und der Eugen, der kam am 29. November 1147 in Trier an, aber noch nicht in der Stadt, sondern der kam von Süden, von Frankreich, von Metz kommend und kam in St. Eucharius an.
Wo ist das?
St. Eucharius ist heute bekannt als die St. Matthias-Basilika.
Ah.
Damals war es aber noch bekannt, wie gesagt, benannt nach dem ersten legendären Trierer Bischof, der dort halt begraben sein soll. Ja, und am nächsten Tag zog dann Eugen der Dritte dann weiter, jetzt ins eigentliche Trier, unter anderem im Gefolge auch Bernhard von Clairvaux und 2 Kardinäle, die später auch Päpste wurden. Und am ersten Adventssonntag zog er also über dieses besagte Neutor unter diesem Tympanon hindurch in die Stadt, nämlich in die Neustraße, wie wir sie heute kennen in Trier, die damals ein Überbleibsel war des römisch-antiken Forums, der damaligen Markthalle der Römer. Also wenn man zum Beispiel in die Gäste mal reinschaut, dann stehen da so Namen wie der Kardinalbischof Albert von Ostia, Himerus von Frascati, die Kardinalpriester Guido Sumanus und Heribert von St. Anastasia, der Magister Guido Denz, ein sehr gelehrter Mann steht in der Gäste, erfahren in Gesetz und Recht, Julius von St. Marcellus, Johannes Papiro und Gilbert von St. Markus. Also viele wichtige Menschen, wie es damals hieß, eine Schar großer und heiliger Männer, heißt es in einer älteren Schrift, die damals halt eben das beschreibt in ganz höchsten Tönen. Ja, und dann war der also 3 Monate in Trier und dann schweigt die Gesta darüber, was eigentlich der Eugen III. In Trier gemacht hat.
Also weiß man überhaupt nicht, was er hier vielleicht entschieden oder bewirkt hat?
Doch, einiges weiß man schon. Auch etwas, wenn man so will, welthistorisches ist hier passiert in Trier. Zunächst mal hat er, wie gesagt, erwähnt, nicht nur St. Eucharius geweiht, sondern auch noch eine andere Kirche, St. Paulin. Das war damals zerstört und neu aufgebaut worden. Er hat entschieden über die Neubesetzung von Ämtern, zum Beispiel eine Abtei im heutigen Hessen in Fulda. Da gab es Streit und dann hat er halt von Trier aus, hat der Papst dann bestimmt, wer der neue Abt werden sollte, also neuer Vorsteher. Er soll laut einer jungen Untersuchung zahlreiche Urkunden und Amtsgeschäfte getätigt haben, über die man aber halt eben nichts erfährt in dieser Gesta Treverorum, weil die halt eben auf den Albero von Montreuil zugeschnitten ist und den Albero quasi in ein grelles Licht präsentiert nach dem Motto, der hat sich um die Gäste gekümmert, der hat alles aufgefahren, was man da auffahren könnte. Wie gesagt, muss eine teure Geschichte gewesen sein und hat dieses Prestige dann mitgenommen. Was aber die Gesta erwähnen, ist das große Weihnachtsfest im Dom.
Das stelle ich mir dann auch sehr teuer vor, Weihnachten mit dem Papst zu feiern.
Ja, aber andererseits ist es auch eine besondere Ehre, ne? Wenn du ein Anhänger des Papstes bist, ne, dann hast du schon mal einen Papst. Wie gesagt, seitdem war kein Papst mehr für Jahrhunderte mehr in Deutschland unterwegs, aber hier in Trier war er gewesen. Ja, und da heißt es dann in der Gesta, du kannst glauben, dass es eine prachtvolle Prozession war. Also der ist mit Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Archidiakonen, Pröpsten, Herzog und Grafen halt einmal durchgezogen durch Trier und dann in den Dom mit Kardinälen und vielen Bischöfen, die vorausritten auf weißgedeckten Pferden. Von dort zurückkehrend feierte der Papst das Messopfer inmitten einer solchen Volksmenge, dass im ganzen Dom kein Fußbreit Platz zu finden war. Was soll ich schildern, heißt es weiter in der Gesta, wie an diesem heiligen Tage nach der Feier des Messopfers auf der einen Seite der Papst mit seinen Kardinälen saß und auf der anderen Seite der Erzbischof mit jenen Bischöfen, die hier zusammengekommen waren, in vollem Ornat an gegenüberstehenden Tischen. Also muss prächtig gewesen sein, aber der Eugen ist ja auch nicht für ewig geblieben. Wie heißt es so schön in einer anderen Untersuchung? Popes did not travel alone, aber sie blieben auch nicht auf ewig.
Und was waren jetzt diese welthistorischen Ereignisse, von denen du geredet hast?
Ach so, ja, unter anderem hat nämlich Eugen III., als er hier in Trier war, Kenntnis erhalten von einer Frau am Rhein, die sozusagen religiöse Visionen habe. Hildegard von Bingen.
Wer war nochmal Hildegard von Bingen?
Hildegard von Bingen war eine Nonne, im besagten Bingen am Rhein, in der Nähe von Mainz, ist schon als Kind in ein sehr strenges Klosterregiment gesteckt worden und ist dann dort später dann bis zur Vorsteherin dieses Klosters aufgestiegen und hat von dort aus halt eben dann ihre Visionen propagiert. Sie stand aber auch im regen Briefverkehr mit damaligen Bischöfen, auch mit Bernhard von Clairvaux, und hat halt eben auch die Mächtigen dieser Welt beraten sozusagen, ne? Als Frau im hohen Mittelalter, als Nonne. Und er wurde also darauf aufmerksam gemacht durch den damaligen Erzbischof von Mainz. Er hat gemeint, hey, hier gibt es eine Frau, die erzählt kluge Sachen. Die war ja auch Ratgeberin, war ja eine Nonne. Und die hat eine Schrift verfasst über ihre Visionen. Magst du dir das anschauen? Und der Papst hat daraufhin dann zwei Kardinäle beauftragt. Schaut euch bitte mal das mal an. Die sind also in den Rhein gereist, haben sich mit Hildegard von Bingen unterhalten und haben halt diese besagte Schrift zurückgebracht. Scivias heißt die. Das war das Erstlingswerk von Hildegard von Bingen. Das hatte sich dann der Papst dann angeschaut, fand es gut und hat es gebilligt. Hat gemeint, Hildegard von Bingen darf diese Visionen weiterhin kundtun. Man soll ihr quasi da kein Hindernis in den Weg legen. Also von höchster Stelle quasi autorisiert. Und das war quasi der Startschuss quasi für die, wenn man so will, Karriere von Hildegard von Bingen.
Und wie ging es dann danach weiter? Also wohin ist der Papst dann gezogen? Und warum kamen die eigentlich nie mehr zurück nach Deutschland?
Ja, warum nie wieder mehr danach ein Papst nach Deutschland kam, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, was die Gründe dafür waren. Es gab noch einmal einen Besuch, Jahrhunderte später, von einem Papst namens Johannes, der war in München. Das ist allerdings dann aber irgendwie 300 Jahre später gewesen. Das war aber ein Gegenpapst. Also manchmal hatten wir ja konkurrierende Päpste und der war also mal zu Besuch in München. Wenn man so will, der zählt nicht. Ja, Eugen III. Bleibt nicht auf ewig in Trier. Ich glaube, die Trierer hätten ihn auch irgendwann mal rausgeworfen, weil so ein großes Gefolge auf Dauer zu unterhalten. Mitte Februar 1148 reist er zurück nach Frankreich. Und jetzt nicht, weil man ihn vertrieben hat oder weil er keine Lust mehr hatte, sondern weil schon lange im Voraus eine weitere Versammlung geplant war, diesmal in Reims. Das ist ja 400 Kilometer entfernt. Da ging es unter anderem um einen Prozess gegen einen Kirchenvertreter und seine Ansichten. Und wie gesagt, auch natürlich auch weiter zum Thema Kreuzzug. Und von dort ist dann Eugen dann auch dann wieder zurückgereist nach Italien und hatte immer die Hoffnung, dass ja der deutsche König, der ja noch auf dem Kreuzzug unterwegs war, der übrigens gescheitert ist, ne? Also die sind nach Palästina gekommen, die deutschen und französischen Ritter, und haben es nicht geschafft, Edessa zurückzuerobern und mussten am Ende dann aufgeben. Es hat dann noch weitere Kreuzzüge gegeben, aber dieser zweite Kreuzzug ist, wenn man so will, gescheitert und der deutsche König kam also zurück, ungefähr ein Jahr, nachdem Eugen Trier verlassen hatte. Naja, und der Eugen III., der hatte halt immer auf die Hilfe des deutschen Königs gesetzt, um halt eben Rom zurückzubekommen, also die Herrschaft über Rom. Da hat er vergeblich gewartet. Konrad zog es vor, halt eben nach Palästina zu reisen. Ich weiß gar nicht, ob Eugen III. So begeistert war, dass der Bernhard von Clairvaux den deutschen König da überzeugt hatte, dahin zu reisen. Naja, und dann ist Eugen dann aber dann doch noch fast zum Schluss gekommen, nämlich mit dem Nachfolger von Konrad III., Friedrich Barbarossa. Der heißt so, weil halt sein Bart so rötlich war. Ganz bekannte Figur des Mittelalters. Und der wollte dem Eugen III. Dann tatsächlich helfen, Rom zurückzuerobern. Und dann ist Eugen III. Aber gestorben. Am 23. März 1153 in Tivoli, eine Stadt bei Rom. Und er ist damals dann anschließend im Petersdom beigesetzt worden. Und das ist aber nicht der Petersdom, den wir heute kennen, aus den ganzen Fernsehnachrichten, den Besuchen in Rom. Der ist ja erst nach 1500 entstanden. Das war damals Altpeter, was damals von Konstantin den Großen erbaut worden war. Dem Kaiser, der wiederum in Trier damals residiert hat und dem wir übrigens ja auch den Dom verdanken und auch die Konstantinbasilika. Das nur so mal zur Erinnerung, ne?
Also kam er letztendlich dann zumindest im Tode doch noch zurück nach Rom.
Sozusagen. Ja, und Albero von Montreuil, der hat auch nicht mehr so lange gelebt. Der ist sogar noch ein bisschen früher gestorben, am 18. Januar 1152. Und der wurde im Trierer Dom dann bestattet. Und sein Herz aber, das wurde ins Kloster Himmelroth gebracht. Denn auch das ist eine Leistung von Albero von Montreuil. Wie gesagt, eine interessante Persönlichkeit. Ich hatte ja erwähnt, der war befreundet gewesen mit Bernhard von Clairvaux, dem Prediger der Zisterzienser. Das ging dann so weit, dass Albero den Bernhard eingeladen hatte, schick uns doch auch ein paar Mönche, um ein Kloster hier zu gründen. Und daraus ist das heutige Kloster Himmelroth entstanden. Was ja, wie gesagt, bis heute ja auch existiert.
Papst Eugen III. Kommt vor 900 Jahren nach Trier. Ein Ereignis, das den Trierern bis heute in Erinnerung geblieben ist. Miguel, danke dir für die ganzen Infos.
Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt über diese Epoche, wir haben natürlich weitere Beiträge und Informationen in den Shownotes und auf volks.de/porta. Dort könnt ihr auch nachlesen, wo es weitere Werke gibt zu Eugen III.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.